Lass uns noch mal stille werden. Unser Vater, wie wir gesungen haben, beugen uns wir vor dir, weil du König bist, weil du Herr bist. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Demut zu suchen, auch wenn wir dein Wort hören, dass wir offen sind, auch das zu hören, was uns wehtut. Schenk uns Gnade dafür, auch in diesem Morgen. Schenk uns Gnade in unserer Schwachheit, in meiner Schwachheit, in unserer Schwachheit zu deiner Ehre. Amen. Letztes Jahr im Juli endete eine der längsten und aufwendigsten Indizienprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es dauerte 5 Jahre und sage und schreibe 430 Verhandlungstage, um in dem Prozess die Hauptangeklagte Beate Zschäpele wegen 10-fachen Mordes zu lebenslanger Haft zu verurteilen. Das Oberlandesgericht München stellte die besonders schwere Schuld von Zschäpele in diesem Prozess fest. Zschäpele hatte 14 Jahre lang im Untergrund mit 2 Männern, Uwe M. und Uwe B., im Untergrund gelebt. Und in dieser Zeit ermordeten die beiden Männer 9 gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft und eine deutsche Polizistin. Und zudem verübten sie 2 Bombenanschläge in Köln mit Dutzenden Verletzten. Beate Zschäpele war dabei nicht direkt Täterin, aber sie wusste von dem ganzen Verfahren, von dem, was alles passiert ist. Und das brachte sie vor Gericht und letztendlich lebenslang hinter Gittern. Die Richter fällten diesen Urteilsspruch über sie. Wir wissen, Richter sind von Gott in unserem Staat eingesetzt, dass sie solche schweren Straftaten aufarbeiten und darüber, wie im Fall Zschäpele, ein Urteil fällen. Richter besitzen diese Autorität zu, die ein Normalbürger nicht hat. Sie können ein Urteil sprechen. Wenn wir an Jesus Christus denken, dann wissen wir vom Wort Gottes her, dass er Richter ist. Weil Jesus Christus Gott, Herr über allen, unser Schöpfer ist, hatte die volle Autorität zu richten und zu urteilen. Und jeder Mensch, auch wenn er sich heute noch so sträubt dagegen, muss einmal vor diesem Richter stehen und sich für sein Leben verantworten. Und die Bibel sagt, auf Knien anerkennen, dass Jesus Christus die Autorität als Herr über alles hat. Und in unserem heutigen Text in Lukas sehen wir auch diese Autorität Jesu. Wir sehen darin, wie über Menschen sein Urteil spricht. Wie auf der einen Seite positiv die Armen, die Verachteten auf dieser Welt selig spricht und auf der anderen Seite negativ die Reichen und Angesehenen das kommende Gericht durch Wehrufe androht. Also als Herr über allem urteilt Jesus Christus wie ein Richter über Menschen. Und die Frage, die wir uns vom Text her dadurch stellen wollen, ist, wie beurteilt der Herr aller Dinge deine und meine Nachfolge? Wie beurteilt der Herr aller Dinge deine und meine Nachfolge? Lass uns Lukas Kapitel 6 aufschlagen. Lukas Kapitel 6. Ihr braucht eure Bibel heute Morgen, sie zu studieren, sie zu lesen, mitzulesen. Lukas 6, die Verse 20 bis 26. Da heißt es und berichtet uns Lukas: Und er, Jesus Christus, hob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach: Glückselig seid ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohn des Menschen willen. Freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Soweit der Text. Lass uns noch einmal vor Augen führen, in welche Phase Jesus Christus diese Worte spricht. Der Sohn Gottes trat ja auf in Israel, um sein Reich mit dem Volk Israel aufzurichten. Aber leider wird schon sehr schnell im Lukas-Evangelium deutlich, dass der Widerstand von den geistlichen Führern des Volkes gegen Jesus wächst und dass er schlussendlich von ihnen, von dem größten Teil des Volkes, abgelehnt werden würde. Das Volk liebte die Finsternis mehr als das Licht. Und genau dieselbe Ablehnung würden auch seine Jünger erfahren, wenn sie ihm von ganzem Herzen folgen. Und deshalb richtet sich Jesus, obwohl wir aus Vers 17 wissen, dass eine große Menge des Volkes auch bei ihm waren, deshalb richtet sich Jesus in unseren Versen besonders an seine Jünger. Nun, wenn ihr die Verse jetzt gehört habt, dann ist euch bestimmt in den Sinn gekommen, dass es so eine Seligpreisung auch in einem anderen Evangelium vorkommt. Wo? Genau, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Aber es gibt Unterschiede. Matthäus, er führt nur 4 Seligpreisungen auf, wie Lukas. Nicht nur 4, sondern insgesamt 9 Stück führt er auf. Und wenn man die 4 mit den 9 vergleicht, dann kennt man ein paar Gemeinsamkeiten. Aber der Wortlaut ist oft anders. Ich gebe euch ein Beispiel. Lukas sagt in der ersten Seligpreisung, glückselig seid ihr arm, denn euer ist das Reich Gottes. Matthäus dagegen sagt, glückselig die arm im Geist, denn euer ist das Reich der Himmel. Im Geist und andere Zusätze fehlen bei Lukas. Jedoch führt er 4 Weherufe auf, die wiederum bei Matthäus fehlen. Nun, warum erwähne ich euch das? Es ist nicht so entscheidend für unser Leben, aber sehr entscheidend, wie man den Text auslegt. Und deshalb erkläre ich es, damit ihr ein bisschen mehr versteht, wie ich vom Text her zu Schlüssen komme und auch zu Anwendungen für unser Leben. Und ihr müsst es prüfen. Seht, manche sehen in den beiden Predigten, Matthäus 5 und Lukas 6, dass es sich um die ein und dieselbe handelt. Und so ist diese Predigt in Lukas nur zusammenhängend mit der Bergpredigt zu verstehen. Das kann man so sehen, aber ich persönlich meine, dass Lukas uns hier eine gesonderte Predigt von Jesus berichtet. Wie komme ich darauf? Zum einen, weil der Ort anders ist. Matthäus 5,1 lesen wir, dass Jesus auf einen Berg steigt, um die Predigt zu halten. Und deshalb heißt sie Bergpredigt. Aber in Lukas 6,17 heißt es, dass Jesus nach der Wählung der 12 Apostel von einem Berg herabsteigt, um auf einem ebenen Platz zu treten, um diese Predigt zu halten. Also der Ort ist verschieden. Und der andere Grund, warum ich denke, es sind 2 verschiedene Predigten, wird ersichtlich aus dem Inhalt. Sieh, Matthäus beschreibt mehr den inneren Zustand, die innere Einstellung von Himmelsbürgern und er spricht diese selig. Aber Lukas spricht mehr über den äußeren Zustand, den die Jünger Jesu in ihrem Leben begegnen können und auch von dem Gefahr des Reichtums. Und aus diesem Grund komme ich nur auf eine wörtliche und auf nicht sinnbildliche Auslegung dieser Verse. Ich weiß, das ist jetzt für euch ein bisschen schwierig, weil ihr habt euch nicht stundenlang mit diesem Text beschäftigt, aber ich erkläre es euch, damit ihr versteht, wie komme ich darauf, dass ich die Verse so und so auslege. Okay? Genug der Vorrede, lasst uns zum Text und zum ersten Punkt kommen. Er heißt, glückselig sind die, die Jesus Herr ihres Lebens sein lassen. Glückselig sind die, die Jesus Herr ihres Lebens sein lassen. Lass uns nochmal Verse 20 bis 23 lesen. Und er hob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach: Glückselig ihr Armen, in euch ist das Reich Gottes. Glückselig, die jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden, wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, des Sohnes Menschen willen. Freut euch in jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso taten ihr Väter den Propheten. Bis zu diesem Text hier ist in Lukas Evangelium eins klar geworden. Wie schon gesagt, Jesus Christus ist Herr über allem. Er ist Herr über die Natur, denkt an den Fischzug von Petrus, was Jesus machte. Er ist Herr über den Körper des Menschen, denkt an die vielen, vielen Heilungen, die uns Lukas berichtet. Er ist Herr über den Sabbat, siehe Lukas 6, Vers 5. Und er hat solche Autorität, dass Menschen alles stehen und liegen lassen, um ihm mit ihrem Leben zu folgen. Jesus erwählt seine Jünger und Apostel kurz vorher und nun unterweist er sie, er lehrt sie. Obwohl viele Menschen um ihn waren, richtete Jesus sich hier ausdrücklich an seine Jünger, zu denen ihr seine Augen, zu denen seine Augen gehen und die er ansieht. Und diese waren nicht nur die 12, sondern Jesus hatte wieder laut Vers 17, Lukas 6, 17, eine Menge von Jüngern, nicht nur die 12, die ihm folgen und die ihn als ihren Lehrer anerkannten. Aber zu dieser Zeit waren auch einige Scheinjünger dabei, die Jesus wegen seiner guten Taten nur als Brotkönig hatten, der sie bedienen sollte. Und das ist so verständlich. Stellt euch mal, hier in Hünfeld kommt ein Mann vorbei, der alle Menschen heilen kann. Stellt euch so einen Mann vor, er kann alle Menschen heilen und die Massen laufen zu ihm und wollen von ihm geheilt werden. Sie wollen von ihm etwas. Und genauso war Jesus Christus in dieser Phase, dass Menschen zu ihm kommen, sie wollten von ihm etwas, aber sie wollten ihn nicht als den Herrn aller Dinge anerkennen. Und Jesus wusste genau, wer in diesem Jüngerkreis dabei war und wer wirklich an ihn glaubte. Vielen hier war noch wirklich nicht bewusst, was Jesus zu folgen für ihr Leben bedeuten kann und was Jesus von ihnen Einzigartiges, Übermenschliches verlangte. Und das lesen wir ab Vers 27. Und deshalb lehrt er sie und spielt hier mit ganz offenen Karten, um den Jüngern zu zeigen, welche Folgen ihre Nachfolge für ihr Leben haben wird. Aber Jesus zeigt ihnen nicht nur die Folgen auf, sondern er stärkt seine Jünger, indem er sie glückselig preist und ihnen Verheißungen gibt, weil sie bereit sind, alles für ihn zu lassen. Nun, was bedeutet dieses viermal vorkommende Wort glückselig, mit der Jesus die Jünger trotz Armut, Hunger, Traurigkeit und Verfolgung preist? Wir verwenden das heute ja nicht mehr in unserer Sprache. Stell dir vor, es wäre ganz schön komisch, du heißt James, oder? Ja. Genau, wenn ich zu James, zu dir sage: James, glückselig bist du. Du bist glückselig. Dann sagst du was? Was bin ich? Glückselig? Verstehe ich nicht? Was meinst du von mir? Ich verstehe dich überhaupt nicht. Wir wissen nicht, was das Wort bedeutet. Deshalb müssen wir es erklären. Das griechische Wort ist hier zusammengesetzt von übersetzt begütert und groß. Begütert und groß. Man kann auch sagen, groß an Vermögen, mächtig, reich. In der damaligen Umwelt sagt man zu jemand: Du bist glückselig, der materiell reich war. Nur das Paradoxe an der Seligpreisung Jesu ist, dass er nicht die materiell Reichen glückselig preist, sondern wen? Im Gegenteil, die Armen, die Hungrigen, die Weinenden und Verfolgten, die das um seinetwillen auf sich nehmen. Und das ist erstaunlich und zeigt, es geht hier nicht um ein äußeres, vergängliches Glück, sondern um ein inneres, was aus Gott kommt, trotz äußerer Not und Anfechtung und Ablehnung. Das kann jeder von uns haben. Das kündigt der Herr seinen Jüngern an. Vers 20, als erstes sagt er, glückselig ihr Armen, denn euch ist das Reich Gottes. Hier ist wichtig zu sehen, dass Jesus nicht generell alle Armen glückselig spricht auf dieser Welt. Wie gesagt, wendet sich Jesus hier an seine Jünger und sagt, ihr Armen, ihr Jünger, ihr seid arm, ihr, wenn ihr arm werdet. Armut an sich ist kein Segen, sondern etwas, was Leid mit sich bringt. Aber hier spricht Jesus von einer selbst auferlegten Armut um seinetwillen. Er sprach nicht von Menschen, die arm sind, weil sie faul sind, weil eine Tragödie in ihrem Leben stattgefunden hat oder aus anderen Gründen, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Vielmehr bezog er sich auf diejenigen, die absichtlich arm sein wollten, um anderen Menschen zu dienen und um ihnen ihren Erlöser zu bringen. Und aufgrund dessen, dass Jesus als Messias und sein Volk abgelehnt würde, bedeutet es für seine Jünger was? Dass auch sie abgelehnt werden würden und dass sie Armut, Hunger, Traurigkeit und Verfolgung erleben werden. Und wenn man das Leben der Apostel sich ansieht, dann war das die Konsequenz ihrer Nachfolge. Als einmal in der Apostelgeschichte Petrus und Johannes zum Gebet in den Tempel gingen, saß da ein Bettler an der Tür des Tempels und er sprach die beiden an und er wollte was haben als Bettler? Geld von ihnen haben. Was sagte dann Petrus zu diesem Bettler? Wer weiß es? Ja, er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber ich habe was viel Größeres, Jesus Christus, an den du zu glauben kommen kannst, den du Vergebung erfahren kannst, die viel größere Probleme in deinem Leben, als dass du arm bist. Seht, dass die Jünger ihren Beruf und alles zurückließen, um Jesus zu folgen, war materiell gesehen kein gutes Geschäft. Es brachte ihnen keinerlei materiellen Gewinn. Im Gegenteil, sie wurden dadurch arm, wie ihr Herr und Meister selber für sie und auch für dich arm wurde. Seht, unter den Jüngern waren auch reiche Menschen, wie zum Beispiel Levi, auch Matthäus genannt. Er war ein Zolleinnehmer und Zolleinnehmer waren reiche Menschen. Aber auch er wurde ein armer Mann, weil er Jesus folgte und ihn und nicht den Kaiser als seinen König ansah. Und trotzdem kommt sich Levi und die anderen Jünger in all dem glücklich schätzen. Warum? Jesus gibt mit 4 Dens im Text 4 Begründungen und Verheißungen, die sie bekommen werden. Erste Begründung bezieht sich auf die Gegenwart und die 3 weiteren auf die Zukunft. Er sagt, euer ist das Reich Gottes. Seht, Israel sollte Träger des Reiches Gottes sein. Aber sie stellten sich schon im Alten Testament der Leitung Gottes in den Weg. Und deshalb schmähten, deshalb hassten sie. Deshalb steinigten sie die Propheten, die Gott zu ihnen sandte, um ihnen die Wahrheit zu bringen. Aber das machen sie nicht nur mit ihnen, sondern selbst mit dem Sohn, den Gott zu ihnen sandte und der ihnen das Reich anbot. Sie machten dasselbe mit ihm. Aber die Jünger, sie nahmen ihn an und so verheißt ihnen hier jetzt, Jesus, euch ist das Reich Gottes, euch gehört es. Das heißt, obwohl sie in dieser Welt nichts besitzen, weil sie Jesus folgen, besitzen sie doch schon alles. Paulus sagt es auch, als er über seinen Dienst spricht. Lass uns zusammen 2. Korinther 6 aufschlagen. 2. Korinther 6, wenn ihr eure Bibel dabei habt, was immer gut ist. 2. Korinther 6. Hier sagt Paulus in Vers 3, wo er über seinen Dienst spricht, und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde, sondern in dem allen empfehlen wir uns als Diener Gottes. Und dann führt er lauter Belege auf, wie sein Dienst war. Und in Vers 10 heißt es, als Traurige, aber allezeit uns freund, als Arme, aber viel reich machend, als die nichts haben und doch alles besitzen. Genauso werden die Jünger mal träge sehen, nichts haben wie ihr Herr und Meister. Und doch besitzen sie schon Gottes Reich. Und in dieser Zukunft werden sie in diesem Reich herrschen. Und um diese zukünftige Zeit im sichtbaren Reich Gottes, wenn Jesus Christus sichtbar in Jerusalem auf dieser Erde herrschen wird, handeln auch die nächsten drei Verheißungen. Dort werden sie dann gesättigt werden. Jetzt hungrig, aber im kommenden Reich werden sie Hunger nicht mehr kennen. Und auch wenn Gott hier in den Versen nirgends erwähnt wird, dass Gott das machen wird, dass er ausdrücklich der Handelnde ist, so war den Jüngern deutlich, ja, das wird Gott tun. Er wird uns trösten, er wird uns sättigen, er wird unsere Freude sein. Und er wird uns in diesem zukünftigen Reich, reich belohnen. Lass uns zusammen zu Offenbarung 7, Vers 16 gehen. Offenbarung 7, Vers 16, dort finden wir die Erfüllung dieser Verheißung. Offenbarung 7, Vers 16. Da berichtet uns Johannes: Und sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Sie werden nicht mehr hungern in diesem Reich. Und dann werden sie lachen, verheißt ihnen Jesus. Wieder ist Jesus nicht weltfremd, denn Traurigkeit und Leid für Menschen ohne Gott ist kein äußerer Segen. Jesus spricht wieder von Tränen, die um seinetwillen vergossen werden. Tränen über die Verlorenheit der Menschen. Tränen über die Spaltung und über das Unvermögen der Gemeinde Jesu heute. Tränen über das Leid im Dienst für den Herrn, die unausweichlich sind, wenn man Jesus dienen möchte. Aber wie auch schon der Psalmist sagt, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Ihr habt noch Offenbarung 7 aufgeschlagen. Vers 17 ist die Erfüllung dieser Verheißung. Da heißt es, Offenbarung 7, Vers 17, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten. Sie leiten zu Wasserquellen des Lebens und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Jede Träne. Das bedeutet, dass die Strapazen der äußeren Nöte, die ein Jünger Jesu auf sich nimmt, dass sie sich lohnen werden, weil sie bei Gott getröstet werden. Aber es sind nicht nur äußere Nöte, die sie ertragen müssen, sondern auch innere Nöte, verursacht durch Menschen, die sie wegen Jesus hassen werden. Und auch hier verheißt Jesus ihnen in Lukas 6, 23, groß wird der Lohn für euch im Himmel sein. Groß wird es sein. Seht, äußere Not wie Hunger ist schlimm. Aber genauso schlimm ist es schlimm, wenn man ungerecht behandelt wird und wenn man Ablehnung von Menschen erfährt. Im Grunde wollen wir alle anerkannt sein von Menschen. Aber Jesus sagt, ihm nachzufolgen, sich zu ihm und seiner Wahrheit zu stellen, bringt Ablehnung und sogar Verfolgung mit sich. Und für die Jünger steht diese Ablehnung noch in der Zukunft. Jesus sagte in Vers 23, freut euch an jeden Tag. Das heißt, jetzt gerade erleben sie das noch nicht. Jesus ist ja in einer Phase, wo er sehr beliebt ist bei vielen Menschen wegen seiner Wunder. Aber der Tag wird kommen, wo er selber, der Schöpfer von seinen Geschöpfen, gehasst, geschmäht und ungerechterweise als böse hingestellt wird, bis hin, dass sie ihn ans Kreuz schlagen. Und diese Ablehnung werden auch seine Jünger erleben. Aber das Paradoxe ist, trotzdem können sie sich darin freuen. Nicht nur freuen, sie können hüpfen vor Freude. Ich weiß nicht, wann du letztes Mal gehüpft bist vor Freude. Schon gar nicht, wenn dich Menschen geschmäht haben, weil du an Jesus glaubst. Ich kenne das von mir nicht. Aber man kann das, wenn man sieht, welche Belohnung uns im Himmel erwartet. Der Lohn dafür ist nicht nur ein bisschen, sondern Jesus betont in Vers 23 mit dem Siehe. Das heißt, schau hin. Dieser Lohn wird groß sein. Wort groß aus Vers 23 kann man auch übersetzen mit viel, gewaltig, umfangreich, weit, reichlich, zahlreich wird dieser Lohn sein. Und in Vers 35 betont Jesus nochmals diesen Riesenlohn für alle Jünger, die den Spuren ihres Meisters gefolgt sind. Und deshalb ist Verfolgung um Christi willen Grund zur großen Freude. Spurgeon erzählte mal eine Geschichte. Darin war ein armer mazedonischer Soldat. Er hatte einen alten Maulesel zu führen, der eine Last Goldes des Königs auferlegt bekommen hatte, um sie zu tragen. Und der Soldat ging mit dem Tier von dem König Alexander her, ging neben dem Tier her. Aber das Tier wurde dabei so schwach, so müde, dass es die Last nicht mehr weitertragen konnte. Da lud der Soldat einen beträchtigen Teil des Schatzes auf seine eigenen Schultern und trug denselben unter größter Anstrengung eine weite Strecke. Aber als auch er nicht weiter konnte und Alexander bemerkte, dass er zusammenbrechen drohte, rief er zu ihm zu, Freund, werde nicht müde. Trage die Last nur noch bis zu jenem Zelt hin. Denn alles, was du zu tragen hast, das soll dein Eigentum sein. Alexander belohnte ihn groß, weil er bereit war, die Last, die sein Dienst als Soldat Alexanders mit sich brachte, auf sich zu nehmen. Und genauso werden Soldaten Christi für die Strapazen belohnt, die sie bereit sind, für ihren König in diesem Leben zu tragen. Großer Lohn werden sie erfahren. Und seht, wie Jesus hier seine Jünger stärkt mit dieser Unterweisung, wie er ihnen Mut gibt, ihr Leben zu leben für ihn. Und mit diesem Blick können sie sogar in kommender Verfolgung sich über alles freuen. Und diese Verfolgung und diese Ablehnung von Menschen verbindet sie auch mit den leidenden und treuen Zeugen Gottes, den Propheten des Alten Testaments. Und ihnen wird es genauso gehen, weil sie Boten Gottes waren und dem Volk die Wahrheit Gottes verkündigten. Und wenn wir die Apostelgeschichte wieder sehen, dann sehen wir, mit wie viel Bedrängnis sie in ihrem Leben zurechtkommen mussten. Aber ich frage euch, wie war ihre Reaktion darauf? Wie war ihre Reaktion, als sie so viel Widerstand erlebten? In Apostel 5, Vers 41 lesen wir in meinen eigenen Worten: Die Apostel, geschlagen von den Führern des Volkes, gingen traurig weg und sagten zu sich, hätten wir nur im Vorher gewusst, was es bedeutet, Jesus zu folgen, dann hätten wir es lieber sein lassen. Ist das richtig? Ich prüfe euch, ob ihr noch dabei seid. Also merkt ihr das? Ich prüfe euch. Ist das richtig? Nein, es ist nicht richtig. Es heißt, sie gingen aus dem Hohen Rat voller Freude, als sie geschlagen wurden, dass sie gewürdigt worden waren, für Jesus Schmach zu leiden. Und ich frage euch, wie kann das sein? Voller Freude, obwohl Schläge, die wirklich wehtaten. Ich glaube, weil sie die Worte Jesu hier vor Augen hatten. Und wie beschämt ist zu lesen, wozu diese Männer alles bereit waren, für den Menschen schon auf sich zu nehmen. Petrus beschreibt einen Brief auch an die Gemeinden und gibt das an sie weiter, was er von Jesus hier gelernt hat. In 1. Petrus 3, 14 und 4, 14 fordert er die Gemeinde auf, sich glückselig anzusehen. Wenn sie verfolgt werden, glückselig seid ihr. Und er sagt nur das, was Jesus ihn gelehrt hat, an die Gemeinde als Hirte. Und seht, die Kirchengeschichte ist bis heute gekennzeichnet von dem, dass Jünger Jesu abgelehnt, geschmäht und verfolgt werden und wurden und werden, sogar bis hin zum Märtyrertod. Denn das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Weißt du, die Welt dankt dir nicht, wenn du bereit bist, Jesus zu folgen, wenn du ein Jünger Jesu bist, wenn du ihn als Herrn deines Lebens hast und von ihm lernen möchtest. Die Welt, sie dankt es dir nicht. Im Gegenteil, wenn sie mitbekommt und wenn sie vor allem die Wahrheit Gottes für ihr Leben aus deinem Mund hört, dann wird der größte Teil dich verspotten dich schmähen und dich sogar dafür hassen. Bis hin, dass du verfolgt werden wirst. Und das ist, was viele Christen auf dieser Welt gegenwärtig für Jesus erleben. Ihre Nachfolge bringt ihnen Feinde, die sie sogar töten wollen. Aber sieh, Gott stärkt sie, gebraucht sie und er wird sie in der Zukunft reich belohnen. Nur wir in der westlichen Welt erleben so eine Verfolgung noch nicht in so einem Maße. Und keiner unter uns ist wohl schon um Jesu Willen unter dem äußeren Zustand, wie Jesus seinen Jüngern hier ankündigt, gekommen. Sie wurden arm werden, sodass sie Tag für Tag nicht wussten, was sie essen sollen. In unserem Land, wo wir durch den Staat so versorgt sind, selbst wenn wir unsere Arbeit für mehrere Zeit verlieren, kennen wir das gar nicht, dass wir nicht wissen, was wir heute essen sollen. Niemand ist wohl so arm, dass er nicht weiß, was er heute auf den Tisch bekommt. Aber nehmen wir einmal an, es kommen auf uns Christen härtere Zeiten zu. Und ihr Lieben, das ist gar nicht so weit fern von uns. Ich habe vor kurzem diese Zeitschrift, den Mitternachtsruf, gelesen, den guten Artikel gelesen, die grenzenlose Toleranz und die Leidensfähigkeit der Christen. Und hier führt der Autor auf und behauptet, dass wir Christen selbst in den westlichen Ländern noch in diesem Jahrhundert mit Verfolgung rechnen müssen. Selbst in diesem Jahrhundert noch. Und seht, in unserer Gesellschaft und postmodernen Zeit ist nichts mehr schlecht, solange nicht irgendjemand über irgendetwas behauptet, es sei die absolute Wahrheit. Nur das Problem ist, wir Christen, wir behaupten, es gibt eine Wahrheit und die ist fest und das ist Gottes Wort. Nehmen wir an, weil du zu Jesus stehst, kommt dir dein Glaube teuer zu gestehen. Stell dir vor, du verlierst deshalb deine Arbeit, weil du ein Jünger Jesu bist. Nicht nur das, du wirst ungerecht angeklagt als Verbrecher. Du wirst vor Gericht gestellt, weil du zu brandaktuellen, heiklen Themen mutig sagst, was Gottes Wort sagt. Dann stecken sie dich ins Gefängnis. Dir wird alles genommen, was du hast. Dein Haus oder Wohnung, dein Auto, sie pfänden dein Konto und so weiter. Und Geschwister sitzen hier, die das erlebt haben. Und ich frage euch, was ist denn dann? Was ist dann? Wärst du dann bereit, trotzdem noch zu deinem Herrn Jesus treu zu stehen? Egal, was es dich kostet. Mit dem Wissen, dass Jesus dein größter Schatz ist und er sich um dich kümmert. Mit dem Wissen all dieser Segnungen, die Jesus hier für dich aufzählt. Das sind ernste Fragen, ihr Lieben, die wir uns stellen müssen, weil die Zeit wird kommen, wo es nicht mehr so bequem wird für uns Christen. Und indem wir nicht mehr so gemütlich da sitzen auf den Stühlen. In dem Artikel, da heißt es auch in der Mitternachtsruf-Zeitschrift, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir sind alle von Natur aus leidenscheu. Auch als Nachfolger des Herrn Jesus prägen uns die Sehnsucht nach einem schmerzfreien Leben. Und der ungeheure Wohlstand der letzten Jahrzehnte hat dieses Verlangen nach ständigem Wohlergehen zusätzlich gefördert. Die Ehre von Menschen und gesellschaftliche Anerkennung zu erhalten, ist ein Wunsch, der durch unser sündiges Wesen in uns steckt. Das sind Faktoren, die unser geistiges Immunsystem schwächen und uns anfällig machen für die Versuchungen der gegenwärtigen Toleranzideologie. Ja, wir alle sind versucht, ein bequemes, ein stressfreies Leben haben zu wollen. Wir sind versucht, unser Herz an den Wohlstand und an diese Bequemlichkeiten zu hängen und diese Götzen anzubeten. so wie es die Menschen umherum alle machen. Und seht, wenn wir das tun, dann disqualifiziert es uns, Jesus zu folgen zu können. Denn Jesus sagt, was große Theologen kleinreden wollen, in Lukas 14, 33, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Er kann nicht mein Jünger sein, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat. Und wenn unser Herz an Dinge hängt, dann werden wir all die Annehmlichkeiten des Lebens nicht aufgeben können. Und aus Angst, alles zu verlieren, wirst du dann schweigen zu gewissen Themen, obwohl du dich treu zu Gott stellen sollst. Und dann wirst du zu dem, was man einen U-Boot-Christ nennt. Ein U-Boot-Christ taucht schnell unter, wenn es schwer wird. Und er ist nur noch auf dem Papier ein Nachfolger Jesu, aber nicht mehr mit dem Herzen. Und genau das bringt uns zum zweiten Punkt, worin Jesus ganz offen über diese Gefahr spricht und worüber über Menschen, die an ihrem Reichtum hängen, als Prophet Gottes vier Weherufe ausruft, die genau das Gegenteil sind, zu den Versen 20 bis 23. Und das zeigt uns, dass einige damals Jesus folgen, die Jesus folgten, nicht bereit waren, diese Folgen der Nachfolge zu tragen, weil sie ihren Reichtum mehr liebten als Jesus. Und sei es unser zweiter Punkt, verflucht sind die, die Jesus nur ihren Herrn nennen. Verflucht sind die, die Jesus nur ihren Herrn nennen. Lass uns noch die Verse 24 bis 26 lesen. Aber wehe euch Reichen, sagt Jesus, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihr Väter dem falschen Propheten. Der Kontrast zu Versen 20 und 23 könnte nicht größer sein. Jesus spricht diese Weherufe über Menschen aus, die tragischerweise genau diejenigen sind, die in unserer heutigen Welt als etwas gelten und angesehen sind, aber von denen nur wenige im Reich Gottes sein werden. Ich finde es so erstaunlich, dass Jesus ganz offen anspricht, worüber alle schweigen. Denn bekanntlicherweise spricht man über eins nicht, und das ist Geld. Aber Jesus spricht ganz offen darüber. Und in seiner Autorität als Herr verurteilt er hier Jünger, die ihm folgen und Bürger des Reiches Gottes sein wollen, aber sich im Reich dieser Welt verwirklichen wollen. Und ihr Lieben, das geht nicht. Und deshalb urteilt Jesus so scharf über solche Menschen, so wie er später auch über die Pharisäer tun wird. Aber nun, warum ist Reichtum so ein großes Problem? Warum? Wir haben schon gesehen, wenn wir das Lukas-Evangelium lesen und wir noch weiter fortschreiten, dann geht's öfter mal um die Gefahr des Reichtums. Im Gleichnis von dem reichen Mann, der sich große Scheunen baute, um sein Reichtum zu horten. In der Geschichte vom reichen Jüngling, im Bericht vom reichen Zöllner Zachäus, wird deutlich, dass nicht der Reichtum an sich, sondern die Liebe dazu, die Menschen in Schuld verstrickt, ja von Himmelreich sogar ausschließt. Warum soll denn ein Reicher glauben an Jesus? Er meint doch in seinem Hochmut, alles zu haben. Und das ist ein Riesenhindernis, gerettet zu werden. Und darum auch die Warnung in Jakobus 5,1, ihr Reichen weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Und darum die Weherufe Jesu über die, die jetzt schon alles haben, die an keinen Hunger leiden, voller Freude und Spaß leben und über die Menschen gut reden. Wehe ihn, wehe ihn, wehe ihn. Und hier müssen wir uns wieder vor Augen führen, dass in dieser Zeit unter den Jüngern viele waren, die wirklich nicht an Jesus glaubten. Sie folgten Jesus nur weil er so viel Gutes tat. Aber sie waren nicht bereit, an Jesus zu glauben, geschweige denn, ihm sein Leben zur Verfügung zu stellen. Und zu denen spricht Jesus hier und verheißt ihnen genauso vier Dinge in der Zukunft, die Gott über sie bringen wird. Sie werden keinen Trost mehr haben. Sie werden dann hungern. Sie werden dann weinen und trauern. Einmalig veranschaulicht uns die Geschichte vom reichen Mann und dem Lazarus in Lukas 16 diese Verse. Der reiche Mann, er hatte in seinem Leben alles, sodass er jeden Tag, wie man sagt, in Saus und Braus leben konnte. Er hatte so viel, sodass er so habgierig war, sodass er den armen Mann Lazarus, der vor seiner Tür saß, nicht einmal seine Tischreste gönnte. So habgierig war er. Man sagt, Geld verdirbt den Charakter. Und so wurde der Charakter dieses Mannes durch seinen Reichtum verdorben. Der war so herzlos geworden. Aber das Gerechte ist, der Reiche muss sterben und der arme Lazarus muss sterben. Lazarus kam wohin? In Abrahams Schoß. Und dort wurde er, wie Lukas 6, 20 bis 23 sagt, getröstet. Aber der Reiche kam auch wohin? In den Hades, die Vorstufe zur Hölle, wo er nun keinen Trost hatte, wo er schrecklich leiden musste. Und seht, genau das Gleiche wird den Menschen ereilen, die jetzt materiell gesehen reich sind, aber im Glauben bettelarm. Und deshalb sagt Jesus in Matthäus 19, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes hineinkommt. Nun, aber was ist denn nur mit Christen, die reich sind? Übrigens, wir denken immer, wir sind nicht reich. Ja klar, wenn wir uns mit Bill Gates vergleichen, dann ist keiner hier reich in diesem Raum. Aber wirklich? Nun, Fakt ist, wir gehören in unserer westlichen Welt zu den obersten Drittel der reichsten Menschen auf dieser Welt. Die meisten Menschen auf dieser Welt sind arm. Und unsere Sorge ist nicht, was können wir heute Mittag essen, sondern unsere Sorge ist, fahren wir nächstes Jahr einmal oder fahren wir zweimal im Urlaub? Unsere Sorge ist nicht, was ziehen wir an im Winter, sodass wir es warm haben, sondern wir machen unseren Kleiderschrank auf. Und dann machen wir uns Gedanken, welchen von den vielen Pullis soll ich heute anziehen? Welcher passt zu mir heute? Welcher für die Frauen? Welcher ist genau farblich zu der Hose abgestimmt? Das sind, ihr Lieben, Wohlstandssorgen in einer westlichen Welt. Wohlstandssorgen. Wir sind absolut reich. Jeder hat von uns wohl mehr Geld im Monat zur Verfügung, als er zum Leben braucht. Und ihr Lieben, das ist Reichtum. Das haben viele Menschen auf dieser Welt nicht. Die meisten sind arm und wissen nicht, was sie essen sollen. Aber müssen wir das jetzt alles aufgeben für Jesus? Wir haben schon gesehen, ja, wir sollen bereit sein dazu. Und unser Herz darf sich nicht an diese Dinge hängen. Aber Paulus, er hilft uns bei dieser Frage. Lass uns noch zu 1. Timotheus 6 gehen. 1. Timotheus 6 und die restliche Zeit auskaufen. 1. Timotheus 6, Vers 17. Da sagt der Apostel Paulus, und er richtet sich interessant an reiche Christen. In Vers 17 heißt es, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Vers 18, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Es richtet sich an reiche Christen. Er spricht an uns und er zeigt, wie wir gottgemäß damit umgehen sollen, damit wir das wahre Leben ergreifen, sagt Paulus. Er sagt, das zeigt, reich zu sein, ist nicht das wahre Leben, was viele Menschen behaupten und sagen. Es ist nicht das wahre Leben. Jesus sagt, auch der Mensch lebt nicht davon, von dem, was er hat. Also Reichtum an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist aber die Geldliebe. Schaut Vers 9 und 10 in 1. Timotheus 6. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele Unvernünftige, schändliche Begierden, welche die Menschen im Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben, von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst in viel Schmerzen durchbohrt haben. Es geht um die, die reich werden wollen. Die fallen in große Versuchung und schneiden sich damit ins eigene Fleisch. Sie möchten reich werden als Christen. Und das ist so gefährlich, ihr Lieben. Geld kann zum Götzen werden und Habgier wird in der Bibel verurteilt als Götzendienst. Aber dieser Götze wird einem nie befriedigen können. Jesus spricht auch vom Betrug des Reichtums und von dem, dass es unmöglich ist, Gott zu dienen und dem Reichtum zu dienen. Es ist unmöglich. Es disqualifiziert einem für die Nachfolge. Und genau das illustriert auch der reiche Jüngling in Lukas Evangelium. Er wollte ja Jesus folgen, aber als ihn Jesus auffordert, seinen großen Besitz zu verkaufen und in den Arm zu geben und Jesus zu folgen, offenbarte das sein Herz. Denn was sagt er? Jesus? Oder was? Wie reagierte er? Er ging traurig weg von Jesus, weil es heißt, er besaß viel und er hing an dem Ganzen. In seiner Habgier wollte er das nicht loslassen für den Sohn Gottes. Wie ist es mit dir und mit dir? Mit mir, Entschuldigung. Ich glaube, diese Dinge, die Jesus ganz offen anspricht, ist in unserer materialistischen, gesinnten Welt, in der jeder diesen Götzen des Reichtums anbetet, ist eine riesige Versuchung für uns. Kaufen, kaufen, haben wollen, anstatt zu geben und das wahre Leben zu erlangen. Und wir sehen das in unserer heutigen Zeit. Ich frage euch, was denkt ihr, sind die Spenden generell gestiegen, indem es dem Menschen besser geht und eigentlich eher mehr Möglichkeit hätte zu geben? Sind sie gestiegen? Nein. Der Mensch wird im Gegenteil immer habgieriger. Er hängt sein Herz daran. Er dient diesen Götzen. Er will immer mehr. William MacDonald schreibt zu diesen Versen: Mit den Aufhäufen von Reichtümern sind ernsthafte sittliche Probleme in einer Welt verbunden, in der täglich viele tausende Menschen an Hunger sterben und in der so viele Menschen die gute Nachricht von der Rettung durch Glauben an Jesus Christus nicht hören können. Diese Worte des Herrn Jesus sollen sorgfältig von allen bedacht werden, die versucht sind, sich Schätze auf der Erde zu sammeln, für schlechte Tage Geld zu horten und knausrig sind. Wer das tut, lebt für die verkehrte Welt. So will er MacDonald. Wie sieht es mit dir? Wie sieht es mit mir aus? In Umgang mit dem Geld, was uns Gott anvertraut hat. Lukas 6, Vers 46 sagt Jesus, und das trifft uns, unser Herz, überführt uns, jeden von uns. Er sagt: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Und was? Ihr tut nicht, was ich euch sage. Was nennt ihr mich Herr, Herr? Und ihr tut nicht, was ich euch sage. Wisst ihr, was wir dann sind? Wir sind absolute Heuchler, die Jesus Herr nennen, aber ihn nicht Herr über ihr Leben sein lassen. Wie beurteilt der Herr aller Dinge deine und meine Nachfolge? Weißt du, Jesus Christus, er kennt dich und mich. Er weiß um das Trachten deines und meines Herzens. Er weiß, was wir in Wahrheit anbeten. Auch wenn wir ihn mit unserem Mund loben, wie wir vorher so schön gesungen haben gemeinsam. Und wenn er ein Urteil spricht durch sein Wort über unser Leben, ihr Lieben, dann tut das Urteil weh. Aber ihr Lieben, dieses Urteil ist heilsam, weil er, obwohl er uns kennt, das Wunderbare ist, dass er uns trotzdem liebt und dass er sein Leben für uns gegeben hat. Er hat für uns unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Und das gibt uns Hoffnung, wenn er urteilt durch sein Wort über unser Leben, weil wir zu Jesus kommen können, weil wir nicht in Selbstmitleid fallen müssen, sondern wir können damit zu Jesus kommen und unsere Schuld bei ihm ablegen. Aber er wird auch über unser Leben als Christen urteilen im Preisgericht. Nicht mehr wegen unserer Sünde, die hat er ein für alle Mal am Kreuz getragen, sondern wie sehr seine große Liebe Auswirkungen auf unser Leben gehabt hat. Wie wird Jesus dann über deine Nachfolge urteilen? Spricht er dich selig? Sagt er recht so, du guter und treuer Knecht? Du warst über wenig treu, ich werde dich über vielen setzen. Weil du Jesus Herr deines Lebens hast sein lassen, weil er weiß, du wirst aus Liebe zu ihm alles für ihn aufgeben? Oder spricht er ein Wehe über dich aus, weil du ihn zwar als deinen Herrn nennst und ihn auch angenommen hast, aber nicht Herr in dein Leben sein lässt? Und das wird ganz praktisch in Umgang mit deinem Geld deutlich. Wie beurteilt der Herr aller Dinge über deine und meine Nachfolge? Ich schließe mit den Versen aus Lukas 9, zu denen wir noch kommen werden. Lukas 9, 23 und 24 und mit einem Zitat von Jim Elliot. Lukas 9, Vers 23 und 24 heißt es: Und Jesus sprach zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Und Jim Elliot, ein großer Missionar, der für seinen Herrn gestorben ist sogar, als Märtyrer, sagte: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, du kennst unser Leben und du bist in unser Leben gekommen. Aber du kennst auch die Versuchungen, in denen wir stehen. Und du kannst auch mitfühlen mit uns, weil du versucht worden bist wie wir, aber ohne Sünde. Herr, wir bitten dich so sehr, dass du uns hilfst, dass du uns Gnade schenkst, gegen diesen Strom dieser Welt, der so stark ist, zu schwimmen. Ein Licht zu sein, jemand, der sich nicht beugt vor den Götzen unserer Zeit, sondern wie die Freunde Daniels stehen bleiben, wenn alle niederfallen und sich vor Götzen beugen und sie anbeten. Herr Jesus, danke für dein Kreuz, danke für deine Gnade, danke, dass du uns dein Wort zeigst und dass wir zur Schuld sehen und unsere Schuld vor dir in Ordnung bringen dürfen, bekennen dürfen. Und dass wir aufstehen dürfen und uns freuen dürfen an dir. Und dass es auch die Kraft, damit unser Leben sich verändert, zu deiner Ehre, zu deinem Wohlgefallen. Herr, wir preisen dich für alles und loben dich und schenken, dass wir diese Worte in unseren Herzen bewegen und dass wir Täter deines Wortes werden, zu deiner Ehre. Amen.